Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Willkommen zu einer knappen halben Stunde Medienbeobachtungen, wo ein Mann, seitdem es diese Sendung gibt, eine besondere Rolle einnimmt. Donald Trump, der sich wie kein US-Präsident zuvor und dabei häufig aggressiv gegenüber Journalistinnen und Journalisten äußert. Wohl auch deshalb, weil diese ihn immer wieder seiner öffentlichen Lügen überführen. Ob er denn diese Lügen auch mal bereue, wollte nun ein Journalist von ihm wissen.
Mr. President, after 3.5 years, do you regret at all the lying you've done to the American people?
All the what?
All the lying, all the dishonesties.
That who has done?
You have done. Tens of thousands.
Yeah, go ahead, please. Go ahead.
Sie hören es, Trump geht nicht auf die Frage ein, um wenig später für diese Meldung zu sorgen. Er erwäge, den Whistleblower Edward Snowden zu begnadigen, erwiderte Trump wieder auf einer Pressekonferenz die entsprechende Frage eines Reporters. Snowden hatte 2013 mehreren Medien eine Vielzahl vertraulicher Dokumente des Geheimdienstes NSA zugespielt. Anschließend erhielt er Asyl in Russland, wo Snowden bis heute lebt. Eine Begnadigung von Edward Snowden, wie vorstellbar das wirklich ist, wollte ich vor der Sendung von Markus Beckedahl wissen, dem Chefredakteur des von ihm gegründeten Blogs netzpolitik.org.
Also technisch kann ich mir eine Begnadigung von Edward Snowden sehr gut vorstellen, moralisch auch. Politisch bin ich da so ein bisschen skeptisch, weil Trump eigentlich offen gelassen hat, ob er ihn begnadigen möchte, aber als US-Präsident hätte er die Möglichkeit, das nutzt er gerade aber vor allen Dingen nur bei denjenigen Unterstützenden, die ihn mit ins Amt gebracht haben und denen Korruption vorgeworfen wurde.
Das, was wir heute unter einem Whistleblower verstehen, von denen gab es seit damals auch noch weitere. Wie hat sich grundsätzlich diese Frage nach dem Schutz für und von Whistleblowern entwickelt, weltweit?
Also wir haben endlich seit einigen Jahren, ausgelöst durch die Debatten rund um Chelsea Manning oder Edward Snowden, Debatten darum, welche wichtige Rolle Whistleblower in unserer Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch in unserer Medienwelt spielen und dass wir ihnen zu wenig Schutz gewähren, vor allen Dingen, wenn Whistleblower ja auf gesellschaftliche Missstände hinweisen und diese Informationen anders nicht übermittelt werden. Wir als Journalisten sind alle von Whistleblowern abhängig. Also wir können teilweise unsere Arbeit als investigative Journalisten nicht machen, ohne dass uns Whistleblower mit ihrem Wissen über auch gesellschaftliche Missstände unterstützen. Und wir haben immer noch viel zu wenig Schutz, vor allen Dingen in Deutschland, wo Whistleblower-Schutz quasi auf Entwicklungslandniveau sich befindet.
Eine mögliche Rolle Deutschlands wurde im Zusammenhang mit Edward Snowden auch immer wieder diskutiert, nämlich die Frage, ob Berlin ihm nicht Asyl anbieten müsste. Könnte eine solche Ankündigung Trumps, wie wir sie jetzt aktuell erlebt haben, auch ein Signal in Richtung Deutschland sein?
Ja, in einer idealen Welt wahrscheinlich schon. In der Welt, in der wir leben, leider nicht. Die Bundesregierung versuchte ja nach den Start der Snowden-Enthüllungen weitgehend den Eindruck zu erwecken, dass man davon aus der Zeitung gelesen hätte, damit nichts zu tun hätte. Ein Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag fand dann heraus, dass unsere Geheimdienste, aber auch unsere Bundesregierung knietief im Sumpf von NSA und Co. drinstecken, alles mitmachen, die Snowden-Enthüllung sogar als Machbarkeitsanalyse sehen, das auch alles machen können wollen. Und man möchte sich hier vor allen Dingen nicht mit den USA verscherzen, mit denen man halt weiter sehr eng kooperieren möchte und weiter das System der Massenüberwachung ausbauen möchte. Und da stört dann halt so ein Whistleblower Snowden möglicherweise im transatlantischen Verhältnis. Aber möglicherweise könnte auch Snowden viel mehr noch erzählen, was unsere Geheimdienste im Geheimen denn noch alles so getan haben.
Wir können nicht absehen, ob Trump seinen Worten Taten folgen lässt. Können Sie einschätzen, warum er seine Bereitschaft überhaupt erklärt hat?
Ich kann mir vorstellen, dass Trump hier ein bisschen zwiegespalten in der Frage ist. Er möchte sich nicht mit dem Geheimdienstapparat anlegen, wo Edward Snowden die große Persona non grata ist und wo sehr viele Menschen Snowden irgendwie für ewig hinter Gittern sehen möchten und so weiter. Auf der anderen Seite profitiert Trump ja auch von diesen ganzen Verschwörungstheorien und Mythen rund um einen sogenannten tiefen Staat, der mit dieser QAnon-Verschwörungsideologie vermittelt wird, die vor allen Dingen bei Trump-Anhängern sehr beliebt ist. Und für die ist halt Edward Snowden eher so der Beleg daran, dass da doch irgendwas nicht stimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass Trump in dem Interview nicht so genau wusste, welche Seite er denn jetzt berücksichtigen möchte und eine Antwort gegeben hat, wo sich alle wiederfinden können, die aber jetzt Edward Snowden wenig hilft, weil wenig Konkretes dabei war.
Einschätzungen waren das von Markus Beckedahl, dem Chefredakteur von netzpolitik.org. Als Tropen-Trump, in Deutschland auch bekannt, ist Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Genau wie sein US-amerikanischer Amtskollege hält der wenig von freier, kritischer Medienberichterstattung. Und genau wie Trump setzt Bolsonaro darauf, sich selbst in eigenen Kanälen ins rechte Licht zu rücken, vor allem in sozialen Netzwerken. Unterstützung erhält der 65-jährige Politiker dabei auch von einer privaten Firma, bei der der Name zugleich Programm ist, wie Peter B. Schumann berichtet. Brasil Paralelo, paralleles Brasilien.
Wir Konservativen wollen eine freie Marktwirtschaft und eine Gesellschaft mit klaren christlichen Werten. Die linken Leute hingegen wollen eine vom Staat kontrollierte Wirtschaft und Gesellschaft und außerdem sexuelle Freiheit.
Mit solchen Äußerungen hat sich vor Jahren Olavo de Carvalho bei Präsident Bolsonaro empfohlen. Der selbsternannte Philosoph ist einer der Wortführer der neuen Rechten in Brasilien und gilt als sein ideologischer Guru. Als einer der ersten hat er die Gefahr des Coronavirus geleugnet.
Die Informationen darüber sind die größte Manipulation der öffentlichen Meinung in der Geschichte der Menschheit.
Das entsprechende Video wurde von YouTube wegen der Verbreitung von Fake News gelöscht. Verschwörungstheoretikern wie ihm und zahlreichen anderen Vertretern der neuen Rechten bietet Brasil Paralelo eine willkommene Plattform im Internet. Sie entstand 2016, als die Linksregierung in dem Sumpf politischer Korruption, den sie beseitigen wollte, selbst versunken ist und die rechtskonservativen Kräfte im Land ihre Stunde gekommen sahen. Damals begann der Aufstieg von Olavo de Carvalho. Von ihm ließen sich 3 Marketingstudenten zu ihrem Projekt inspirieren. In Videos das andere, das parallel existierende, das vermeintlich wahre Brasilien, der Generation der Internetnutzer vor Augen zu führen. Felipe Valerim ist einer der führenden Köpfe.
Wir haben eine Mission. Wir wollen mit den großen Medien konkurrieren, sowie mit den Filmproduzenten und mit den Universitäten. Und so die Reform der Kultur durchsetzen, die seit langem fällig ist. Jetzt ist der Moment gekommen, denn unsere Meinungsfreiheit wird hart attackiert.
Dieser nicht gerade bescheidene Anspruch wird am Anfang vieler Videos formuliert und zugleich um Spenden für weitere Produktionen geworben.
Wir erhalten keinen einzigen Cent öffentlicher Gelder. Wir werden zu 100% von unseren Abonnenten finanziert. Diese Unabhängigkeit erlaubt es uns, die Werte, an die wir glauben, ohne Einfluss von Politikern oder Unternehmern zu verbreiten.
Es fällt allerdings auf, dass viele der Videos inzwischen auch vom Sender TV Escola verbreitet werden, auf dem das Bildungsministerium Schulmaterial anbietet. Ein Massenpublikum erreichen ihre aufwendig gemachten Filme auf YouTube, wo sie kostenlos zu sehen sind und teilweise Hunderttausende von Klicks erzielen. Ideologisch liegen sie ganz auf Regierungskurs, sodass sogar Eduardo Bolsonaro, einer der Söhne des Präsidenten, twittert:
Die Filme von Brasil Paralelo sprechen Wahrheiten aus, die noch nie erzählt worden sind.
Das ist wohl wahr. Denn in den bisher 30 Produktionen findet eine Revision der brasilianischen Geschichte und oft Geschichtsklitterung statt. Hier werden ausführlich und meist von Hochschulprofessoren unter anderem absurde Behauptungen des Präsidenten pseudowissenschaftlich belegt. So sprach Bolsonaro zum Beispiel von der Notwendigkeit der Sklaverei für den Fortschritt des Landes. In der 7-teiligen Serie »Der letzte Kreuzzug« wird diese These untermauert. Geradezu gebetsmühlenartig beschwor Bolsonaro die kommunistische Unterwanderung des Landes und betonte den erfolgreichen Widerstand der Militärs. In dem 2-stündigen Video 1964 »Brasilien zwischen Waffen und Büchern« wird die Diktatur rehabilitiert. Der Schlusskommentar verkehrt den 1964 vom CIA unterstützten Putsch der Generäle gegen die Linksregierung Goulart in eine demokratische Revolution.
In den
21 Jahren ihrer Herrschaft sei eine neue Generation herangewachsen, die nicht mehr in Waffen ihr Heil sucht, sondern in Büchern. Als die Generäle sich 1985 in die Kasernen zurückzogen, hätten sie allerdings nicht aufgepasst. Und so wären schließlich die alten Linken wieder ans Ruder gekommen und hätten aus der Demokratie eine Farce gemacht, deren Trümmer in dieser neuen Zeit beseitigt würden. In einem Schlusstitel heißt es:
In Zeiten der universellen Täuschung die Wahrheit zu sagen, ist ein revolutionärer Akt.
Das Zitat von George Orwell, das die internationale Rechte inzwischen für sich usurpiert hat, dient auch Brasil Paralelo als Leitmotiv für ihre Propagandavideos.
Insgesamt 27 Staaten ist die Europäische Union aktuell stark. Und es wollen noch mehr dabei sein. Serbien etwa. Hier läuft der Beitrittsprozess seit nunmehr 8 Jahren. Bereits damals, 2012, hat der Balkanstaat auf der Rangliste der Pressefreiheit nur Platz 80 belegt. Für europäische Verhältnisse ist das vergleichsweise weit hinten. Seitdem hat sich die Lage noch weiter verschlechtert. Und aktuelle Pläne dürften diese Entwicklung wohl vorantreiben. Wie die Regierung in Belgrad nun auch gegen Redaktionen ermittelt und dabei eine aus autoritären Staaten bekannte Erklärung mitliefert, Srdjan Govedarica berichtet.
Man wolle feststellen, ob einzelne Personen oder Organisationen mit der Finanzierung von Terrorismus oder Geldwäsche in Verbindung stünden, so die offizielle Begründung. Und nun nehmen die serbischen Finanzbehörden 37 Nichtregierungsorganisationen und 20 Personen unter die Lupe und prüfen ihre Finanzen bis Januar 2019 zurück. Auch die der Nichtregierungsorganisation Crime and Corruption Network Krieg. Das Recherchenetzwerk deckt seit Jahren Skandale auf, die bis in die höchsten Regierungskreise reichen. Chefredakteur Stevan Dojcinovic wundert sich nicht, ins Visier der Behörden geraten zu sein. Weil das etwas ist, was in Serbien seit Jahren geschieht. Also der Missbrauch staatlicher Institutionen für eine Abrechnung mit Medien, der Zivilgesellschaft und der Opposition. Die Liste liest sich tatsächlich wie das Who is Who der serbischen Zivilgesellschaft. Überprüft werden unter anderem das Helsinki-Komitee für Menschenrechte und der renommierte Fonds für humanitäres Recht. Außerdem die beiden Journalistenverbände NUNS und UNS und etliche Investigativjournalisten. Fast alle auf der Liste haben eines gemeinsam. Sie haben sich in den vergangenen Jahren in irgendeiner Form kritisch zur aktuellen Regierungspolitik geäußert. Viele dieser Organisationen werden aus dem Ausland finanziert. Das Recherchenetzwerk Krieg unter anderem von der EU und der deutschen Heinrich-Böll-Stiftung. Chefredakteur Dojcinovic findet es absurd, dass die Behörden hier einen Geldwäscheverdacht hegen. Es ist definitiv klar, dass dieses Geld aus legalen und sauberen Quellen stammt. Denn wenn man genau hinschaut, handelt es sich bei den Spenden um Steuergelder westlicher Staaten. Deshalb verstehe ich nicht, welcher Logik diese Konstruktion folgt. Im Finanzministerium in Belgrad heißt es, das Ganze sei ein Routinevorgang. Finanzminister Siniša Mali formuliert das so. Wir machen das, was alle entwickelten Staaten machen, um Geldströme zu kontrollieren und die Finanzierung von Terrorismus zu verhindern. Es handelt sich um eine völlig normale Aktivität ohne irgendeinen politischen Hintergrund. Pikant, Finanzminister Mali steht selbst seit Jahren im Verdacht, unsaubere Geschäfte zu betreiben. Gegen den früheren Bürgermeister von Belgrad wurde unter anderem wegen Geldwäsche ermittelt. Auslöser waren Recherchen des Netzwerks Krieg. Das Verfahren gegen Mali wurde schließlich 2018 gegen eine Zahlung von 2.000 Euro eingestellt. Seiner politischen Karriere hat das nicht geschadet, sagt Investigativjournalist Dojcinovic. Im Gegenteil.
Er wurde Finanzminister und bekam die Kontrolle über die Verwaltung zur Verhinderung der Geldwäsche. Mali entscheidet nun, wer dort Chef ist und was die machen. Das klingt wie schwarzer Humor, aber das ist Realität in Serbien. Bei uns sagt man, der Fuchs hat es in den Hühnerstall geschafft. Inzwischen haben mehr als 140 Organisationen und Einzelpersonen eine Petition unterzeichnet und die Behörden aufgefordert, den Anfangsverdacht für die Überprüfung der NGOs und Journalisten darzulegen, was gesetzlich vorgeschrieben, aber nicht geschehen sei. Wie es jetzt weitergeht, sei noch nicht absehbar, sagt Chefredakteur Dojčinović. Wir werden weitermachen und uns so gut wie wir können rechtlich wehren. Aber es gibt nicht viel, was wir machen können. Wir leben in diesem Staat und es wird das geschehen, was der Präsident entscheidet. Gemeint ist Präsident Aleksandar Vučić. Kritiker werfen ihm vor, Serbien autoritär zu regieren und politische Gegner unter Druck zu setzen. Die US-Organisation Freedom House stufte Serbien unter anderem deshalb kürzlich nicht mehr als volle Demokratie, sondern als, Zitat, hybrides Regime ein.
Ein Bericht von Srđan Govedarica. Und nun zu einer neuen Reihe hier in Medias Res. Vergessene Journalistinnen und Journalisten der Weimarer Zeit. Heute mit einer besonderen Frau, Gabriele Terget, deren Karriere in einem Schicksalsjahr begonnen hat. Einem Schicksalsjahr für sie und die ganze Welt. Brigitte Baetz blickt zurück.
Ist das Jahr 1923. Der amerikanische Schlager Yes, We Have No Bananas erfreut auch in Deutschland die Massen unter dem Titel Ausgerechnet Bananen. Doch die Fröhlichkeit täuscht. Die Weimarer Republik steht mit dem Rücken zur Wand. Die Franzosen haben aufgrund ausbleibender Reparationszahlungen das Ruhrgebiet besetzt. Die Regierung ruft zu passivem Widerstand auf. Die Inflation galoppiert. Und Ende des Jahres wird ein gewisser Hitler in München einen Putsch versuchen. In diesem Jahr betritt Elise Hirschmann zum ersten Mal das Berliner Kriminalgericht Moabit und kehrt, eingeschüchtert, erst einmal wieder um. In einer späteren Reportage, jetzt unter ihrem Pseudonym Gabriele Terget, beschreibt sie den Ort so.
Moabit ist ein Ort der Männer. Als Subjekt und Objekt spielen Frauen eine sehr geringe Rolle. Sie sind weder Betrüger, noch Einbrecher, noch Hehler. Weder bestechen sie, noch vergehen sie sich im Amt. Sie widerstehen nicht der Staatsgewalt, noch treiben sie Landesverrat. Ihr Gebiet ist das Ewige, die Liebe und der Klatsch. Über allen sitzen Männer zu Gericht.
Und eine Frau, nämlich Gabriele Terget, schreibt in den 1920er und anfangs der 30er Jahre auf, was dort passiert. Vor allem für das Berliner Tageblatt, aber gelegentlich auch für die Weltbühne des Karl von Ossietzky. Nicht die spektakulären Kriminalverhandlungen interessieren sie, sondern die Prozesse, in denen sich die soziale Situation der Zeit zeigt. Und sie nimmt ihre Protagonisten ernst. Kleine Gauner, Heiratsschwindler. Und dann sieht sie doch Frauen, die vor Gericht landen, Prostituierte.
Grete, die Tochter eines Handwerkers aus einem thüringischen Landstädtchen. Sie besuchte eine Haushaltungsschule, wurde ein arbeitsames Wirtschaftsfräulein, bis eines Tages ihr Talent entdeckt wurde, aus allerhand buntem Puppen zu machen, die ihr ein großer Kunstgewerbler abnahm. Es war der Sommer 1921. Die Stadt dampfte vor Spannungen. Da lässt sie sich herauswehen aus ihrer bürgerlichen Stellung, herunter in die Portiersloge, ein Hehlernest, wo sie unterschlüpft, hinaus auf den Bayerischen Platz.
Nicht nur Gerichtsreportagen verfasst Gabriele Terget, auch kleine Feuilletons über das Leben und die Moden in der Hauptstadt. Ihre Beobachtungen verarbeitet sie in ihrem Bestsellerroman von 1931, Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Er behandelt den Aufstieg und Fall eines Neuköllner Volkssängers, der von den Medien erst gefeiert und wieder fallen gelassen wird. Es sind die 7 fetten Jahre, wie Gabriele Terget ihre erfolgreiche Zeit nennen wird. Jahre, in denen sich das Unglück aber schon abzeichnet. Immer häufiger beobachtet die Journalistin Gerichtsprozesse, in denen es um politische Morde geht, studiert die Physiognomie derjenigen, die später auch ganz legal werden, töten dürfen. Hellsichtig beschreibt sie die einseitige Justiz, die die Linken bestraft, die Rechten aber schont.
Unsichtbar steht ein großes Hakenkreuz vor dem Richtertisch.
Das Hakenkreuz wird mit der sogenannten Machtergreifung auch der Jüdin und Nazi-Gegnerin Tergit zum Verhängnis. Nur mit Glück und schnellem Handeln kommt sie mit dem Leben davon, wie sie 1981 dem Journalisten Jens Brüning in London berichtet.
Ich hatte dauernd über Nazi-Prozesse berichtet und war also vor allen Dingen dem Sturm 33 ein Dorn im Auge, weil ich dessen Totschlagekünste mitgeteilt habe. Am 4. März in der Nacht um 3 ungefähr klingelte es Sturm an unserer Wohnungstür und mein Mann rief: Nicht aufmachen. Und diese zwei Worte haben mich gerettet.
Gabriele Tergit flüchtet über die Tschechoslowakei nach Palästina. Ab 1938 lebt sie mit ihrer Familie in London, schreibt für deutschsprachige Exilmedien. Nach dem Krieg versucht sie es noch einmal mit ihrer ehemaligen Heimat.
Als ich 1948 also zum ersten Mal wieder nach Norbit ging, da sagte in einem der Zimmer, wo ich auch früher öfter war, der Wachtmeister an diesem Tischchen: Guten Tag, Frau Tergit. Ich kann niemandem sagen, wie gerührt ich war.
Immerhin war es 15 Jahre her, dass die Journalistin in diesem Gericht gewesen war. Doch die deutsche Nachkriegsrealität ernüchtert sie. Sie kann es nicht ertragen, dass die Deutschen einfach weitermachen, als wäre nichts geschehen. Nach den großen Verbrechen kann und will sie über die kleinen Gerichtsprozesse nicht mehr berichten.
Es kam mir ganz falsch und ganz blödsinnig vor. Und dann bin ich auf den Korridor gekommen und da waren also meine alten Kollegen. Und von denen hat mich nicht einer so begrüßt, wie mich der Wachtmeister begrüßt hat. Und ich habe mir überlegt, ob also meine Kollegen während dieser Zeit, als die Schiffe torpediert worden sind und als Schlachten geschlagen worden sind und als Flugzeuge runtergeschossen sind, ob die auch da genauso, wie ich sie jetzt sehe, die Korridore von Moabit gegangen sind und über Lieschen Meyer berichtet haben.
Die aus Nazi-Deutschland geflohene Gabriele Tergit war das in einem Beitrag von Brigitte Baetz, Journalistinnen und Journalisten der Weimarer Zeit. Die ersten drei Teile unserer neuen Reihe können Sie bereits nachlesen unter www.deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Matthias Berlinke, Online-Redakteur bei der Nordsee-Zeitung in Bremerhaven. Große Freude herrscht bei den Bremerhavenern, denn ab 2021, genauer gesagt im Dezember 2021, bekommt die Seestadt wieder einen Fernverkehrsanschluss der Deutschen Bahn. Das heißt, endlich wieder ohne großes Umsteigen in die Ferne fahren können mit den Zügen der Deutschen Bahn. Es gibt einen Intercity von Bremerhaven nach Koblenz. Und Fernverkehr, das ist in Bremerhaven ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn den gibt es schon seit 2001 nicht mehr. Also ja, man kann fast sagen, seit 20 Jahren kein ICE und kein IC mehr von Bremerhaven in die große, weite, ich sage jetzt mal deutsche Welt.
Einmal Krieg und wieder zurück. Die Geschichte von zwei jungen Männern, die in der Ostukraine in die Ostukraine ziehen, um dort zu kämpfen, erzählt in Überwintern, einem Roman, der Ihnen gleich Dina Netz im Büchermarkt vorstellt. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.